Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge soll es um das Thema Vulvakarzinom gehen. Die liebe Brigitte erzählt uns hierzu ihre Geschichte. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, auch ein herzliches Willkommen.
Brigitte, bevor man zum Arzt geht und im Zweifel diese Diagnose erhält, ist es ja meistens so, dass sich das über einen längeren Zeitraum zieht. War das bei dir auch so, dass du irgendwie schon vorher Beschwerden hattest?
Nein, tatsächlich gar nicht. Also ich hatte 6 Wochen vorher meine große Kontrolle mit Abstrich und allem. Ich bin zufällig drauf gestoßen, weil ich nach der Toilette einen klitzekleinen Punkt Blut auf dem Toilettenpapier hatte und mich gefragt habe, wo das herkommt. Und dann habe ich geschaut und eben festgestellt, auf der Innenseite der großen Schamlippe war eine große offene Wunde, die nicht wehgetan hat. Also ich hätte die nicht gefunden, weil sie nicht wehtut. Und habe dann gedacht, okay, wo kommt die her? Und bin dann direkt zum Arzt. Der hatte sowas auch noch nie gesehen. Und dann habe ich darum gebeten, dass man Abstrich macht. Mhm. Und der wurde dann gemacht. Und da kam dann eben die Diagnose Krebs.
Lass mich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Du hast eine Wunde an der großen Schamlippe gehabt und du hast es nicht gemerkt. Erst als es geblutet hat, ist es dir aufgefallen.
Genau, richtig.
Ja, das ist ja verrückt.
Die hat nicht wehgetan. Also und zwar wirklich auf der Innenseite. Und deswegen bin ich stutzig geworden. Ich sag mal, auf der Außenseite kommt ja mal vor, die Jeans ein bisschen zu eng oder so, ne? Dass sich da was aufreibt. Aber auf der Innenseite war dann für mich halt, und vor allem, dass es nicht wehgetan hat. Es hat nicht wehgetan.
Okay, und du bist dann also zum Frauenarzt gegangen und hast selbst darum gebeten, dass ein Abstrich gemacht wird. Musstest du dann noch irgendwie zu einer Dysplasie-Sprechstunde? Oder wie ist das denn überhaupt beim Vulvakarzinom? Ich weiß, das ist nur von Gebärmutterhalskrebs, dass man dann zur Dysplasie-Sprechstunde muss.
Also als erstes der Abstrich. Und dann war klar, es ist Krebs. Und dann war klar, du musst ins Krankenhaus Biopsien machen lassen.
Ah, okay.
Also die Stellen, wo auffällig waren, da wurden überall Biopsien gemacht. Und 2 Wochen später kam dann eben das Ergebnis, der Anruf, Vulvakarzinom. Und daraufhin dann wieder ins Krankenhaus zur Besprechung.
Ja, also du direkt beim Frauenarzt hast du dann das Ergebnis schon bekommen, dass das irgendwie auffällige Stellen sind? Nee, oder? Das hat ein paar Tage gedauert, oder?
Nee, der hatte mir das ja, der hat sich sehr angeguckt, auch wo er den Abstrich gemacht hat. Und nachdem die Diagnose eben Krebs kam, hat er dann nochmal genau geguckt und hat gemeint, ja, könnten mehrere Stellen sein. Aber dazu eben ins Krankenhaus, die gucken da nochmal mit speziellen Tests einfach und haben die Stellen entdeckt und überall eben Biopsien gemacht.
Wie viele Stellen hattest du?
Ah, es waren 5 Stück.
Ach.
Ja, der Test, also wahrscheinlich, weil sich viele jetzt fragen, wie so ein Test vor sich geht. Nicht dramatisch tatsächlich, sondern das wird mit Essig untersucht. Da wurde also eine Essiglösung mit Wattestäbchen aufgetragen im ganzen Schambereich. Und da, wo der Krebs ist, wird die Stelle sehr weiß. Und dann müssen die, da müssen sie genau gucken und gucken da mit einer mikroskopischen, also die Dysplasie-Untersuchung. Und dann wird an den Stellen eben die Biopsie gemacht.
Wie war denn das für dich? Ja. Also ich meine, wenn man keine Beschwerden hat, außer eine offene Stelle, die aber nicht schmerzt, wenn man dann gesagt bekommt, das ist Krebs, also das, da musst du doch aus allen Wolken gefallen sein, oder?
Ich hatte es bereits vermutet.
Okay.
Irgendwie hat mir was gesagt, also so wie mein Körper mir einfach gezeigt hat, ey, hallo, hier stimmt was nicht, ich lasse das Karzinom platzen, weil es war nichts anderes wie ein geplatztes Karzinom tatsächlich. Aber der Schock war trotzdem da, klar. Also ich habe erstmal einen kompletten Heultag gebraucht, bis ich mich wieder eingekriegt habe, bis ich überhaupt drüber reden konnte dann.
Ja, ja.
Auch mit der Familie.
Wie ging das weiter, nachdem du dann also gesagt bekommen hast, es ist ein Vulvakarzinom, was wurde dann gemacht?
Also wie gesagt, die Biopsien kamen dann. Und dann hieß es natürlich in die OP. Ich bin dann aber von dem Krankenhaus, wo die Biopsien gemacht wurden, weil das wirklich Metzgerei war in meinen Augen, bin ich nicht mehr hin. Ich habe mir dann ein anderes Krankenhaus ausgesucht. Die haben dann die ganzen Biopsien angeschaut, haben mich nochmal untersucht und haben gesagt, ja, ganz klar, OP. Sie haben dann so ein bisschen am Anfang rumgedruckst und dann habe ich gesagt, okay, Leute, redet mit mir bitte ganz klar. Ich möchte wissen, was los ist. Ich möchte wissen, was auf mich zukommt. Ich möchte wissen, wie ich mich verhalten muss. Ich muss das jetzt wissen, dann kann ich es irgendwo verarbeiten und mich irgendwie besser drauf einstellen einfach. Und dann haben die mich gefragt, was ich arbeite. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite in der Pflege. Und die haben mich nur angeguckt, okay, sie wissen Bescheid. Dann sage ich, ich mache Sterbebegleitung. Ja, ich weiß Bescheid. Und daraufhin haben die wirklich angefangen, mit mir ganz offen zu reden. Also kann jeder für sich entscheiden. Ich denke, wenn man sagt, ich möchte wissen, ganz genau, was los ist, was jetzt mit mir passiert, dann werden die auch antworten. Aber man muss danach fragen, tatsächlich.
Ja.
Und dann wurde mir das wirklich auch aufgezeichnet und erklärt.
Vielleicht kannst du mal so einen groben Abriss für uns jetzt geben, was da aufgezeichnet wurde, was erklärt wurde.
Also aufgezeichnet wird da die komplette Vagina und dann werden die Stellen anmarkiert, wo eben die Biopsien waren, wo der Krebs sitzt. Dann haben die nochmal, ja, mir ganz genau gezeigt, was sie vorhaben. Es waren 3 Ärzte an meiner Seite. Ein Arzt, da haben wir dann festgelegt, er darf alles Innere schneiden. Und die Ärztin, die macht Laser-OP. Und die war dann für den ganzen Bereich, was die Vulva selbst, also die Schamlippen betrifft, zuständig. Denn alles, was geschnitten ist, ist weg. Und bei ihr ist es halt so, das, was sie lasert, das sind dann nachher praktisch große Brandwunden, werden aber wirklich sehr gut versorgt. Also man hat da wirklich kaum Schmerzen. Und es heilt unheimlich gut und vor allem die Vulva, also die Schamlippen, bleiben dadurch erhalten. Also bei mir sieht man tatsächlich nicht.
Du hast eben gesagt, der Arzt operiert dann in der Tiefe. Was genau wurde denn operiert? Also die Hautstellen wurden nicht einfach nur oberflächlich behandelt, sondern es musste tatsächlich richtig operiert werden.
Genau. Also die erste OP, da dachten wir dadurch, dass es wäre ein Frühchen, dadurch, dass das Karzinom geplatzt ist tatsächlich. Er hat dann die Scheide operiert, ist da natürlich ein Stück weit tiefer, weil man muss ja ein bisschen ringsrum Gewebe mitmachen, um zu kontrollieren, ob er alles erwischt hat, ob er gesundes Gewebe dabei hat. Und sie hat die ganzen äußeren Stellen dann halt in der Schamlippe dann weggelasert. Das geht auch in die Tiefe tatsächlich, aber es heilt halt einfach sehr gut. Wir dachten dann tatsächlich, wir haben alles. Eine Woche später kam dann der Anruf, es geht ja nochmal in die Pathologie. Wir haben uns geirrt. Es ist kein Frühchen, er ist in die Tiefe. Und dadurch musste ich eben nochmal in die zweite OP rein. Und da wurde dann eben auch beidseitig Lymphen entnommen.
Das heißt, die sind also richtig in die Scheide rein und haben da operiert und haben nicht jetzt in Anführungszeichen nur etwas von der Schamlippe weggeschnitten?
Also geschnitten wurde die Schamlippe überhaupt nicht. Wie gesagt, die war mit Laser. Geschnitten wurde tatsächlich nur an der Scheide und am Dammhals. Da haben sie dann eben alle Stellen rausgeschnitten, wo betroffen war.
Ja.
Und dadurch, dass er halt heimlich in die Tiefe ist, haben sie da halt ein bisschen weiter rein müssen. Aber er hat richtig gut gemacht. Meine Frauenärztin, die später angeguckt hat, die hat immer wieder geguckt, vielleicht was sie da eigentlich zu gucken tut. Da hat sie gelacht, weil es einfach so gut gemacht ist, sie findet keine Narbe.
Oh, da hast du so, so Glück gehabt.
Absolut. Absolut.
Ja.
Und auch mit den Lymphentnahmen hatte ich echt Glück, weil er hat nicht gestreut.
Ach, Gott sei Dank.
Ja.
Und war denn nach diesen Operationen deine Therapie abgeschlossen oder musstest du dann auch irgendwie noch eine Radiochemotherapie oder sowas bekommen?
Nein, gab es bei mir tatsächlich in meinem Fall nicht. Also weder Bestrahlung noch Chemo. Also bei mir hieß es, sie können da eigentlich nichts machen. Sie können nur wirklich alle 3 Monate jetzt gucken. Sobald auffällige Stellen sind, wird biopsiert und notfalls nochmal in die OP. Weil sie im Moment nicht sagen können, wo der rumspringt. Weil was sie noch festgestellt haben tatsächlich nach der zweiten OP, Pathologie hat dann gemeint, also ich habe jetzt nicht nur das Vulvakarzinom, sondern ich habe auch noch den Lichensklerose oben drüber liegen und habe den HPV auch noch erwischt. Also ich hatte jetzt 3 verschiedene Krebssorten an einer Stelle.
Ach so, ich dachte, das Vulvakarzinom ist sowieso durch HP-Viren verursacht worden. Aber so ist das gar nicht, oder doch?
Nee, so ist es tatsächlich nicht. Also das kann auch einfach so entstehen, weil also der Vulvakarzinom entsteht ja eigentlich aus dem Plattenepithel. Und das ist eigentlich weißer Hautkrebs. Und daraus kann dieses entstehen. Das braucht den HPV nicht dazu.
Okay. Brigitte, vielleicht kannst du auch noch mal für alle Hörer und für mich zusammenfassen, was Lichen Sklerosis ist und ja, was das für Auswirkungen hat, wenn man genau diese drei Dinge vereint hat, so wie du.
Ja, also Lichen Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung. Das kann man in den Wechseljahren oder nach den Wechseljahren bekommen, muss aber auch nicht sein. Auswirkung war tatsächlich Innenseite von der Schamlippen. Die brennen immer. Das ist, fühlt sich immer einfach entzündet an. Und das kann man jetzt auch nicht wegoperieren oder so. Ich werde da jetzt behandelt mit zwei verschiedenen Cremes, die ich benutze. Also einmal ist es eine Cortisoncreme und einmal eine Hormonsalbe. Und die tue ich im Wechsel immer alle 2 Tage drauf. Vorsichtshalber nehmen wir auch tatsächlich Vaseline auf den Damm, damit der Lichensklerose nicht auf den After überspringen kann. Das macht er nämlich auch sehr gerne, wenn er schon im Vulva-Bereich ist. Kann man also wirklich gut behandeln, aber dagegen operieren oder so, das geht nicht.
Also ist es eine oberflächliche Hauterkrankung?
Genau, die aber eben auch Krebs verursachen kann und auch einen ganz fiesen Krebs dann. Also da ist schon, also wenn man das hat, wirklich behandeln.
Ja. Und ist das so, dass das immer mal schlimmer und dann wieder weniger schlimm ist? So ähnlich wie Herpes?
Nee, also eigentlich wahrscheinlich immer gleich schlimm. Aber dadurch, dass wir seit den OPs das eben behandeln, merke ich nichts mehr. Also Ärzte sind auch super zufrieden. Sie haben gesagt, also den Lichen, der ist eigentlich weg. Ich muss aber die Behandlung weitermachen, weil er sonst sofort wieder da sein könnte.
Ja, okay, verstehe.
Und deswegen behandle ich das. Ja. Nach der zweiten OP war tatsächlich dann der HPV weg. Der ist seither nicht mehr erschienen. Mhm. Und ja, Vulvakarzinom. Seit einem Jahr war jetzt nicht mehr. Jetzt bei der letzten Untersuchung haben wir 2 auffällige Stellen gefunden wieder. Aber wir warten jetzt nochmal 3 Monate ab, gucken es uns dann nochmal an. Sollte die Stellen dann immer noch auffällig sein, wird biopsiert.
Ja, aber du scheinst ja auch da ja doch ein bisschen gelassen zu sein, was ich auch verstehen kann im Hinblick auf dein Ärzteteam. Ne? Also wenn du da immer noch dieses Ärzteteam an deiner Seite hast und weißt, dass die, ja, also das ist ja auch total wertvoll. Und ich finde das auch gut, dass du jetzt gerade nochmal gesagt hast, dass du das Krankenhaus gewechselt hast, weil ja, das finde ich ganz wichtig. Man hat ja das Recht auf freie Arztwahl, ne? Und wenn du mit dem einen Ärzteteam unzufrieden bist und dich da nicht gut aufgehoben fühlst, dann ist es total okay, sich ein anderes Ärzteteam zu suchen.
Absolut. Also komplett. Weil das Ärzteteam, das, was ich zuerst hatte in einem anderen Krankenhaus, das war wirklich Schlachterei. Mhm. Also anders kann ich es nicht ausdrücken. Mhm. Und bin dann eben in mein Krankenhaus rübergewechselt. Die haben sich das auch angeguckt. Die haben nichts dazu gesagt. Sie dürfen sich auch nicht äußern. Die haben mich nur angeguckt und es war ganz klar, dass sie wahrscheinlich dasselbe gedacht haben. Mhm. Und dadurch, dass wir sehr offen von Anfang an miteinander umgegangen sind, denke ich, hat sich da auch ein bisschen irgendwie was entwickelt. Einfach eine Offenheit, wo man fragen kann, wo man keine Angst haben muss, wo man klare Antworten kriegt, wo man aber auch selber seine Ängste äußern darf und kann und soll, auch ganz wichtig. Und von daher ist die Kommunikation einfach richtig klasse.
Ja, das ist total schön.
Und ich fühle mich da einfach wirklich super aufgehoben.
Ja, naja, und ich finde, über den eigenen Körper informiert zu sein, ist ja auch ganz wichtig, weil dann kannst du ja auch entsprechende Entscheidungen treffen, die du ja im Zweifel treffen musst.
Genau. Das war ja, also vor der zweiten OP war halt ganz klare Ansage, sie müssen beide Seiten Lymphen entnehmen. Und ich habe dann die angeguckt und habe gesagt, okay Leute, ich möchte wissen, was dann passiert. Hm. Was passiert, wenn beide Lymphen befallen sind? Wie hoch sind meine Chancen? Und nachdem sie mir das dann gesagt hatten, dass da dann eigentlich die Chancen nicht wirklich groß sind, habe ich gesagt, gut, dann werdet ihr nicht weiter operieren. Ihr macht dann sofort zu und lasst mich in Ruhe. War für mich ganz klare Ansage. Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, bitte nicht missverstehen. Ich komme aus der Pflege. Ich war Betreuungsassistentin für demente Menschen. Ich habe Sterbebegleitung gemacht und auch Moderation für ethische Fallbesprechungen. Ich habe da einen ganz anderen Blick drauf. Und von daher habe ich für mich natürlich eine ganz persönliche eigene Entscheidung getroffen, dass ich manches so eben nicht möchte. Ja. Dass ich dann lieber sage, zumachen. Ich habe noch ein paar schöne Wochen und gut. Mm. Mm. Aber das ist wirklich eine Entscheidung, die, denke ich mal, kann jetzt so nicht jeder treffen.
Nee, muss ja auch nicht jeder treffen.
Also da jetzt bitte nicht an mir, genau. Ja. Also mich bitte da jetzt nicht als Beispiel oder Vorreiter nehmen, sondern ich komme einfach aus einer anderen Grundlage raus. Ja. Aber ich habe Glück, es war nichts.
Es war nichts, ja. Okay, du hattest diese beiden Operationen hinter dir. Du hast gesagt, du hast das dann auch lasern lassen von der Ärztin. Wie war denn das? Also hat das wehgetan? Kann man sich das wie eine Bestrahlung vorstellen? Oder ist es eher so, dass du auf so einem Günststuhl sitzt und die, also ich habe mir mal die Augen lasern lassen. Nee, von daher weiß ich, dass man das so ein bisschen merkt. Aber das ist die einzige Erfahrung, die ich damit habe.
Nein. Nein, das ist tatsächlich anders. Also das wird in der OP gemacht.
Okay, du bist also in Vollnarkose.
Also selbst wenn nicht geschnitten werden müsste, du gehst in Vollnarkose da rein. Weil allein schon, ich glaube, diesen Geruch, diese Geräusche, das würde kein Mensch ertragen. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also wirklich Vollnarkose. Hinterher wird es sofort behandelt mit Silbercreme.
Ach, okay.
Also so eine Silbersalbe. Und die ist richtig klasse. Also bei mir hat die wirklich toll angeschlagen. Also ich kann da immer nur von mir sprechen. Die hat sofort runtergekühlt, den Schmerz genommen und sie hat super geheilt. Und das hat mir auch sehr geholfen. Und was dann die Schwestern, ich meine das Team, also wenn du auf der Krebsstation dort liegst, dann hast du auch ein speziell ausgebildetes Team von Schwestern. Und die sind zuckersüß, muss man einfach auch mal so sagen. Also die ganze Station, zuckersüß. Ich habe die irgendwann angeguckt und habe gesagt, ich habe jetzt eine außergewöhnliche Bitte. Sag ich dir, was willst du? Dann sage ich, ich möchte, dass du jetzt mein Handy nimmst und alles fotografierst, weil ich kann ja nicht darunter gucken, selbst mit dem Spiegel. Also kriegt man ja nicht hin. Und dann hat die Aufnahmen gemacht und hat mir das gezeigt und ganz genau jetzt erklärt, wo jetzt welche Wunde ist und was wo wie. Und das fand ich auch total toll. Mhm. Also die nehmen sich da auch wirklich Zeit und gehen auf alle Wünsche ein, die man dazu hat.
Finde ich auch ganz groß, dass du das jetzt erzählst, weil ich glaube, es gibt viele Frauen, die sich ihren Vulva-Bereich noch nie angeguckt haben.
Sollte man aber tatsächlich machen, weil wenn man tatsächlich einfach das auch mal sieht und erklärt bekommt, dann ist das was ganz anderes, dann gehe ich auch anders damit um, weil ich denke, die erste Reaktion von vielen ist natürlich in dem Bereich jetzt ablehnen und dann mal ignorieren und verdrängen. Wenn du das aber selber siehst, dann gehst du anders damit um, du pflegst es dann auch anders. Auch mit dem Cremen hat die mir ganz genau gezeigt, wo ich da mit den Fingern hin muss, dass ich die Wunde fühlen kann und dann auch weiß, wo ich einfach die Cremes hinmachen muss.
Ja.
Und das sind ganz wichtige Dinge. Also wirklich, ja, man muss ein Stück weit über seine eigene Scham drüber springen.
Naja, und ich meine, es ist ein Teil unseres weiblichen Körpers, ja. Also du kannst ja nicht einfach das wegignorieren.
Genau. Aber viele machen es. Also ich habe das nachher auch in Gesprächen gemerkt, in Selbsthilfegruppen. Ich war da wirklich die Einzige. Und habe das so angesprochen, da haben mich alle mit riesen Augen angeguckt, so sie wussten nicht, dass es das gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, und genau deswegen erzähle ich es euch.
Ja.
Achtet auf euch, schaut danach.
Ja. Du hast gesagt, du wurdest also gelasert. Du hast gleich eine Salbe bekommen. Ist es denn so, dass das Krankenhaus, in dem du behandelt wurdest, mit dem Vulvakarzinom schon vertraut war? Weil es ist ja doch recht selten, dass die Krankenhäuser gar nicht so richtig darüber Bescheid wissen und auch gar nicht so richtig wissen, was jetzt vielleicht die beste Salbe, die beste Creme wäre.
Also tatsächlich haben die schon mehrere Fälle Vulvakarzinom gehabt. Ich war jetzt wiederum ein speziellerer Fall, weil eben mein Karzinom geplatzt ist und ich drei verschiedene Krebsarten hatte. Das hatten die auch noch nicht. Aber Vulvakarzinom haben die des Öfteren. Weil ganz viele extra zu denen hinkommen, weil da eben ein Erfahrungsgebiet ist.
Ja.
Und ich glaube, es hat sich auch ein bisschen rumgesprochen, dass es tolle Ärzte sind.
Willst du vielleicht mal sagen, Brigitte, in welchem Krankenhaus du dich behandeln lassen hast?
Natürlich, sehr gerne. Das ist Böblingen. Aha. Böblingen, die Frauenklinik. Die sind in dem alten Böblinger Krankenhaus noch drin, weil momentan wird ja ein neues Krankenhaus gebaut, wo dann alle umziehen sollen. Die versuchen aber tatsächlich, dass sie in dem alten Krankenhaus bleiben können. meine Frauenärztin tatsächlich ist einmal in der Woche in Herrenberg in dem Krankenhaus und gibt da Sprechstunde. Die selber kommt allerdings auch aus der Frauenklinik in Tübingen. Mhm. Das heißt, die sind da alle irgendwo so ein bisschen miteinander verbunden und kommunizieren auch.
Ja. Ja, das finde ich auch gut, wenn die Ärzte, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, dass die Ärzte untereinander da viel miteinander reden. Und du hast auch mir im Vorgespräch erzählt, dass auch deine Frauenärztin da mal mit einbezogen wurde, ne?
Mhm. Genau. Und die hat halt solche Dinge auch schon gesehen, weil, wie gesagt, sie kommt aus der Frauenklinik in Tübingen, wo dann eben auch immer wieder mal Vulvakarzinom auftaucht. Von daher sind die alle da ziemlich gut connected.
Ja, ja.
Und ich gebe natürlich auch die Rückmeldung dann. Wie hat die Salbe mir gut getan und wie hilft die mir?
Ja.
Weil da gibt es noch eine zweite Salbe, die eben für die Wundheilung, auch wenn geschnitten wurde, sehr gut ist. Das ist eine Zinksalbe. Und von meinem Heilpraktiker habe ich dann Mirfolan bekommen. Das ist auch eine Heilsalbe. Und mit diesen dreien habe ich dann einfach gearbeitet. Mhm. Und was ich halt vor und nach den OPs gemacht habe, ist wirklich auch beim Heilpraktiker mir hochdosiertes Vitamin C und Magnesium über Infusionen geben zu lassen.
Du hast gleich für dich diese Kombination Heilpraktiker und Schulmedizin gewählt.
Ja, weil ich einfach beruflich halt weiß, dass es da vieles gibt, wo Heilpraktiker einfach dann nochmal andere Möglichkeiten haben wie ein Krankenhaus.
Ja, ja.
Ein Krankenhaus kann ich einfach Vitamin C-Infusionen geben. Mhm. Und da braucht man die Heilpraktiker. Und deswegen habe ich das gemacht und die Heilung war einfach auch super. Die Ärzte waren echt überrascht.
Wie lange hat es denn gedauert, bis du keine Beschwerden mehr hattest nach deiner Laser-OP? Sagt man OP dazu? Eigentlich schon, oder? Wenn du eine Vollnarkose hattest?
Ja, ist auch eine Laser-OP. Mhm. Also ich sage mal, die Laser-OPs, dadurch, dass die am Schambereich, an der Schamlippe sind, das ging eigentlich ziemlich schnell wieder gut, weil da sitzt du nicht drauf. Mhm. Jetzt im Scheidenbereich, die OP, das hat länger gedauert, weil du sitzt eigentlich fast schon wieder auf dem Knochen, wenn da weggeschnitten wird, ne? Mhm. Und es braucht einfach länger zum Heilen. Das ist auch klar.
Und hast du da?
Aber die Laser selber war gut.
Und hast du da jetzt immer noch Beschwerden oder auch Nachwirkungen dieser Operation?
Ja, also die Narbenschnupfen sind schon noch da. Mhm. Also ich denke, das wird auch eine Zeit lang brauchen. Ob es überhaupt mehr geht, kann auch keiner sagen. Weil diese Narben haben ja keine Ruhe. Du sitzt ja da drauf, du bewegst dich, du gehst auf Toilette. Mhm. Ja, die sind ja immer irgendwo in Anspruch genommen.
Hm. Wann war denn deine Erkrankung? Dass wir einfach das mal zeitlich einordnen können, wie lange das jetzt her ist.
Also im August habe ich die Wunde entdeckt. Im September wurden die Biopsien gemacht und Oktober war die erste OP, November war die zweite OP, das war 22.
22, drei Jahre, zweieinhalb
Jahre. Genau.
Hm.
23 im Februar war dann gleich wieder eine aufstellige Stelle, da war wieder Biopsie. Mhm. Wir haben da aber, weil sie die Biopsien großzügig machen, keine OP gebraucht. Wir haben alles erwischt. Mhm. Ein halbes Jahr später war dann wieder Biopsie. Und 24 im April war nochmal Biopsie. Und seither ist aber Ruhe.
Ja.
Und ich hoffe, das bleibt so.
Okay, und damit kannst du so umgehen, dass das im Zweifel immer mal wiederkommt und dann du immer wieder diese Behandlung so durchlaufen musst? Oder ist das emotional für dich sehr herausfordernd?
Ich sag mal, in dem Moment, wo gesagt wird, wir brauchen wieder Biopsie, da hüpft das Herz ja natürlich ziemlich heftig. Aber ich sag mal, dadurch, dass ich weiß, dass sie immer eine großzügige Biopsie machen, um mir eine OP zu ersparen, ist das eigentlich okay.
Und tut das weh, diese Biopsie?
Nein. Was ich nämlich von Anfang an gemacht habe, in Böblingen, ich habe die immer gebeten, dass sie die Stellen, wo sie einspritzen, erstmal betäuben.
Ja.
Und das haben die auch gemacht mit Betäubungscreme. Mhm. Und wenn die dann einspritzen, spürt man es nicht mehr.
Okay.
Und dann kriegt man die Biopsie auch absolut nicht mit.
Mhm.
Und hinterher ist es auch, es geht. Es ist jetzt nicht prickelnd, aber es geht. Also ich lege mich dann halt hin, hinterher zu Hause und schon erstmal alles ein bisschen, dass sich der Körper erholen kann. Aber es ist okay.
Ja.
Und ich denke für mich persönlich halt, lieber mache ich nochmal eine Biopsie, als ich nochmal eine große OP muss.
Ja, natürlich. Du hast eben schon erwähnt, dass du auch bei einer Selbsthilfegruppe warst. Nachdem dann also deine Therapie erstmal abgeschlossen war, Hast du denn psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Und wann war der Moment, wo du dir dachtest, oh, ich müsste vielleicht mit anderen Menschen auch sprechen, die auch an Krebs erkrankt waren?
Also ich habe bereits im Krankenhaus psychologische Hilfe bekommen. Mhm. Da sind zwei Damen, die sind total nett. Habe dann eigentlich erstmal in keine Selbsthilfegruppe wollen, weil ich gesagt habe, ich habe einfach was Spezielles. Das ist ja anders. Mhm. Sie hatte mich dann irgendwann gefragt, ich habe noch mal jemand da, der das ähnlich hat. Darf ich deine Nummer weitergeben? Die braucht jemand, wo sie reden kann, dass sie versteht. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und wir haben das Telefonat auch gemacht, haben uns getroffen, sind seither auch tatsächlich befreundet.
Noch schön.
Bin dann auch mit ihr mit in diese Selbsthilfegruppe. Und ich persönlich jetzt, also nicht missverstehen, aber ich persönlich, mir bringt das nichts. Mhm. Weil eigentlich ist es Kaffeeklatsch und nichts anderes. Und das war nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Mhm. Und im Facebook gibt es auch eine Selbsthilfegruppe, gerade für Vulvakarzinom. Da bin ich drin und da wird halt auch mal offen geredet und Tipps gegeben. Und das hat mich einfach ein Stück weit weitergebracht.
Ja, das glaube ich. Also es ist doch schon wichtig, dass man sich mit Menschen austauscht, die jetzt auch eine ähnliche Diagnose haben und nicht irgendwas ganz anderes.
Ja, definitiv. Weil ich bin in der ersten Reha, die ich bekommen habe, nach Triberg und da war halt 90% Brustkrebs. Also ich war die Einzige mit Vulva. Und wenn du denen dann halt so zuhörst, auch die Ärzte waren dann nicht vorbereitet. Die haben mich dann in Brustkrebs-Infos reingeschickt und Meetings mit Brustkrebs. Und ich habe irgendwann gesagt, Leute, können wir vergessen. Was soll ich hier? Die wollten mich dann schwimmen schicken in einem Chlorbad. Und ich so, ihr wisst aber schon. Das fand ich dann also wirklich, ja. Ich habe das dann aber auch so der Rente weitergegeben. Tatsächlich. Und durfte dann ein Jahr später nochmal in Reha. Und durch dieses ganze Erlebnis durfte ich mir dann die Reha selber aussuchen. Und was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich alle angerufen, die in Frage kamen. Und dann gleich gesagt, ich habe Vulvakarzinom und alle erstmal so, was ist das? Und dann gab es eine Reha, die hat sofort gesagt, oh ja, klasse, wir haben immer wieder welche da. Vielleicht schaffen wir es, dass wir zwei zusammen haben, dass ihr euch unterhalten könnt. Und ich so, wow. Und genau dahin bin ich dann gegangen. Und es war wirklich toll.
Und wo war das?
Das war Scheidegg. Das ist in Bayern. Hm. Liegt aber richtig genial. Zwischen den Bergen und dem Bodensee.
Oh ja.
Also wirklich.
Klingt sehr idyllisch.
Genial. Absolut egal. Also Freizeit ist safe.
Ja. Ach schön.
Nee, und auch die Leute dort, also auch die Ärzte, die haben sich Zeit genommen. Auch alle, die da arbeiten. Alle sehr empathisch, einfühlsam. Da ich Allergiker bin, konnte ich nicht alles essen. Da kam dann gleich die Dame, die hat es geklärt mit den Köchen. Ich durfte mir dann also wirklich raussuchen, was ich wollte. Hat die anderen etwas neidisch gemacht, aber okay. und auch dort, da wird keiner kommen und sagen, was hast denn du? Oder sondern wirklich nur, wenn man das selber möchte. Es ist dort auch wie eine große Familie gewesen. Also wenn da auch mal die Tränen einfach kamen, da hat keiner blöd geguckt oder irgendwas gesagt, sondern das war okay, weil ja jeder schon durch das Ganze durch ist. So jeder hat gewusst, was genau in dir jetzt gerade passiert. Dann hatte ich einfach in Ruhe gelassen oder einfach auch meinen Arm genommen. Und das fand ich halt auch richtig klasse.
Ja, so ein Zusammenhalt, ne? Das klingt schon so, als wäre das sehr heilsam.
Das braucht man einfach für die Seele. Also mir hat es richtig gut getan. Einfach auch für die Seele, so ein Stück weit.
Ja.
Du bist doch nicht ganz alleine, ne? Ja. Einfach dieses Wissen dann auch.
Ist es denn so, also dass du merkst, dass es ein schambehaftetes Thema ist, wenn du das jetzt ansprichst, also vielleicht mit Menschen, die nicht selbst betroffen sind, dass die da schon irgendwie so das lieber nicht hören möchten?
Ja, also teilweise schon. Die gehen schon einen Schritt zurück. Das möchten die gar nicht hören. Also so nach dem Motto, wenn ich nichts davon höre, dann betrifft es mich einfach auch nicht. Und ich muss auch dazu sagen, der Freundeskreis hat sich sehr verändert.
Ach.
Also der hat sich sehr reduziert.
Ach, okay.
Weil ganz viele nicht damit umgehen konnten.
Mit was konnten die nicht umgehen, dass du darüber sprichst?
Ich glaube schon, dass ich, ja, weil ich es thematisiert habe einfach. So unter dem Motto, ja, wir wissen ja, dass du Krebs hast, aber red jetzt bloß nicht drüber. Und wenn ich gefragt wurde, dann habe ich eben offen drüber geredet, auch bei denen wiederum im Freundeskreis. Und ja, ich hatte irgendwann den Eindruck so, ja, ich bin jetzt das pinkfarbene Pony oder irgendwas, fällt da irgendwie komplett raus.
Erzählen auch tatsächlich viele, dass sich der Freundeskreis verändert und dass es wirklich auch immer Menschen im nahen Umfeld gibt, die damit nicht so umgehen können oder die vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie sich dir gegenüber verhalten sollen.
Also ich denke, das Verhalten sollte einfach genauso bleiben, wie es vorher war.
Ich verstehe das total. Also, ich habe jetzt auch schon so viele Gespräche geführt und das sagen ja ganz, ganz viele Frauen, dass es auch einfach schön ist, sich auch weiter über irgendwelche banalen Alltagsdinge zu unterhalten, dass es gar nicht sein muss, dass der Krebs immer an erster Stelle steht. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für Außenstehende trotz allem schwer ist, weil die das gar nicht wissen. Die wissen nicht, okay, darf ich jetzt noch was von mir erzählen oder ist es dann vielleicht ja so unwichtig? Also ich glaube, es ist schon auch schwer.
Ja, aber die andere Seite ist, ich habe das ja kommuniziert. Ich habe gesagt, pass auf, Leute, so und so sieht es bei mir aus. So und so ist es. Also wenn ich plötzlich anfange zu heulen, macht euch keinen Kopf. Ihr müsst mich jetzt nicht trösten oder bemuttern oder irgendwas. Das ist einfach dann in dem Moment so, weil die Seele einfach zu voll ist und die muss sich einfach entleeren über Tränen. So sage ich das halt immer. Und habe gesagt, und ich möchte einfach ganz normal weiter wie vorher. Weil es macht mich ja dann auch selber verrückt, wenn ich nur über den Krebs rede und nur Krebs höre. Man möchte ja einen normalen Alltag weiterhin haben. Auch lachen können, auch Blödsinn machen können, was ganz arg wichtig ist in solchen Momenten.
Ja, absolut. Wie hast du das denn mit deiner Familie besprochen? Also ich weiß gar nicht, hast du einen Partner, hast du Kinder? Wie hast du das kommuniziert?
Also ich hatte damals zu der Zeit einen Partner, der hat mich da ziemlich im Stich gelassen. Der konnte nicht damit umgehen. Nach der zweiten OP kam er nicht mehr ins Krankenhaus. Da ist er lieber mit den Jungs was trinken gegangen. Hat sich dann so hochgeschaukelt, hat mich dann auch getrennt tatsächlich. Also da lieber ohne Partner als den falschen Partner. Weil in dem Moment brauchst du was anderes. Also gerade nach der zweiten OP, wo nicht klar war, welche Diagnose kommt, hätte ich mir den Partner an der Seite gewünscht, als die Ärzte kamen. Ne? Und daher hat sich das dann erledigt. Familie, gut, alle irgendwie vorbelastet. Meine Nichte arbeitet auch in der Pflege. Die hatte das allerdings auch noch nie gehört, war auch erstmal schockiert. Die wusste aber gleich, wie sie mit mir umgehen muss, ne? Und auch zu meinem Bruder, ich habe das einfach gesagt, es ist für alle ein Schock, die müssen es alle erstmal verdauen, dann kommt erstmal sämtliche Fragen, was ihnen dann dazu einfällt. Und dann ist gut. Es wird immer wieder angerufen, gefragt, so auch wenn man sich trifft, wie geht's dir? Und dann sage ich, es geht mir gut und dann ist Thema erledigt. Wenn ich sage, steht wieder eine Biopsie an oder ich hatte gerade wieder eine Biopsie, dann wird halt gedrückt und dann geht man aber auch wieder aufs Normalthema zurück.
Also du versuchst es auch in deinem Alltag nicht ganz so groß werden zu lassen?
Ja, definitiv, weil man macht sich ja selber verrückt.
Ja, natürlich.
Also ich sage mal, man lebt damit und man weiß auch, was kommen könnte. Aber ich sage immer einfach, ich bin einfach ein positiver Optimist. Und das werde ich auch immer bleiben. Es ist einfach so, ich nehme es so hin, ich kann es nicht ändern. Ich kann da nur dran mitarbeiten und dann geht es mir einfach besser.
Was machst du denn für dich? Ich meine, du wirst ja auch Momente haben, in denen das alles doch ein bisschen schwerer ist als an den guten Tagen. Was machst du denn für dich, um dich wieder so ein bisschen positiver zu stimmen und ein bisschen mehr Lebenskraft zu haben?
Also ich mache da tatsächlich zwei Sachen. Jetzt nicht lachen bitte, ne? Aber ich habe hier den Schönbuch tatsächlich vor der Türe und ich renne dann im Wald rum. Und wenn es mir danach ist, umarme ich auch meinen Baum.
Ja.
Und das gibt mir Kraft. Da komme ich wieder zur Ruhe. Da kriege ich einfach wieder so ein bisschen Frieden ein Stück weit. Und das Zweite ist, ich fahre an den Bodensee, hole mir einen Kaffee und setze mich an den See und gucke da einfach nur drüber. Und das gibt mir einfach diese Ruhe wieder, diese innere Ruhe, die ich da brauche.
Also raus in die Natur.
Ja, weil in den vier Wänden werde ich persönlich verrückt. Also ich glaube, ich würde hier drin rumrasen wie ein gefangener Tiger. Aber das sind auch Dinge, wo, glaube ich, jeder für sich selber rausfinden muss, was tut ihm gut.
Ja.
Einfach mal ausprobieren. Und Bewegung ist halt immer sowas, wo gut tut. Und wenn man dann eben im Wald ist, wo Ruhe ist, oder an irgendeinem See, wo Ruhe ist, ich glaube, das bringt schon sehr viel.
Ja, das denke ich auch. Bist du denn wieder ganz normal arbeiten, also auch jetzt in der Pflege? Und ist irgendetwas anders als vorher?
Nein, tatsächlich arbeite ich nicht mehr. Ich hatte damals das Pech, dass meine Firma insolvent gegangen ist, aus der Zeit, wo ich in Reha war. Und ich habe einfach auch noch Nachwirkungen von der zweiten OP. Die linke Leiste, da war der Lymphknoten sehr tief gelegen und sie wollten jetzt nicht komplett alles aufschneiden wegen den Vernarbungen und haben alles auf die Seite geschoben, dass sie drankommen. Und da wurden einfach sehr viele Nerven verletzt. Und das heißt, ich habe jetzt Nervenschmerzen in der linken Leiste. Bedeutet also, in die Knie gehen, bücken, sich bewegen ist etwas schwierig, weil der Schmerz strahlt bis zum Knie aus und die ganze linke Hüfte ist davon betroffen.
Das heißt, du in der Pflege wirst du sowieso nicht mehr arbeiten können, Nein. weil das einfach körperlich anstrengend ist.
Genau, definitiv nicht. Also ich habe jetzt im Moment Erwerbsminderungsrente und ich gucke halt immer, ich war jetzt auch in der Schmerzklinik, deswegen, die konnten leider auch nicht helfen. Die haben gesagt, Nerven sind kaputt, kann man nichts machen. Aber sie haben mich medikamentös jetzt richtig gut eingestellt. Dass, wenn ich jetzt daheim bin, geht's einigermaßen. Wenn ich unterwegs bin, muss ich halt ein bisschen mehr Schmerzmittel nehmen. Aber man kann wieder ein bisschen mehr machen.
Ja. Naja, ich meine, das ist wahrscheinlich auch einfach so ein Prozess, ne? Was man machen kann, um ja halbwegs wieder normal leben zu können. Das ist wahrscheinlich einfach mit viel Ausprobieren verbunden, oder?
Absolut. Und ich denke, das muss auch jeder für sich selber ausprobieren, weil es gibt gute Tage, da geht man ein bisschen länger spazieren, macht auch mal einen Einkaufsbummel. Und es gibt eben auch schlechte Tage, da bleibt man einfach zu Hause auf der Couch.
Ja, aber auch das ist okay, ne?
Ja, so, aber das ist ja das, wo jeder dann für sich auch klar werden muss, ich muss kein schlechtes Gewissen haben.
Ja.
Weil am Anfang hatte ich echt immer ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht funktioniere, so wie ich bisher funktioniert habe, ne?
Ja.
Und das muss man lernen, dass man einfach sagt, nö, mein Körper sagt jetzt, ich brauche eine Pause. Und dann nehme ich mir dieses Recht, diese Pause zu machen.
Ja, ich weiß ja, dass es sehr schwer ist, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, sein Leben zu ändern, dass das also auch wirklich eine Herausforderung ist. Aber bei dir ist es ja keine freiwillige Entscheidung gewesen. Und das stelle ich mir tatsächlich noch schwerer vor, wenn du gezwungen bist, ja, dich irgendwie neu zurechtzufinden.
Am Anfang ist es sehr schwierig. Weil man halt selber dieses schlechte Gewissen, ich kann jetzt nicht mehr so, wie ich es eigentlich gewöhnt bin und eigentlich wieder haben möchte. Das ist schon so ein Prozess, der ein bisschen dauert, bis man selber das akzeptiert. Bis da die Akzeptanz kommt einfach.
Ja.
Und wenn die dann mal da ist, dann wird es tatsächlich etwas leichter.
Ja. Das heißt, du blickst jetzt anders auf das Leben? Also ist es so, dass du, als du die Diagnose erhalten hast, dass du auch daran gedacht hast, dass dein Leben vielleicht im Zweifel ja auch früher zu Ende sein könnte, als du es eigentlich gedacht hast?
Eigentlich nicht, nein. Ich war so überzeugt davon und ich habe auch die Ärzte, glaube ich, so davon überzeugt, dass alles gut wird bei mir, weil mein Körper dieses Karzinom hat platzen lassen. Ich habe einfach gesagt, mein Körper mag mich und er möchte mich noch behalten.
Ja.
Deswegen hat er das platzen lassen. Hätte er es nicht platzen lassen, hätten wir es nie gemerkt.
Ja.
Erst dann, wenn es wahrscheinlich zu spät gewesen wäre.
Bist du denn jetzt ehrfürchtiger dem Leben gegenüber und vielleicht auch sogar deinem Körper gegenüber?
Nein, würde ich nicht sagen, weil ich war es ja eigentlich schon immer. Dadurch, dass ich in der Sterbebekleidung, in der Pflege, man sieht sehr viel. Man bekommt sehr viel mit. Und da fängt schon die Denkweise etwas anders an. Also man sieht schon, wie schnell das Leben vorbei sein könnte. Also das hat man schon da auch immer im Kopf. Wenn es einen dann selber betrifft, ich habe mein Leben umgestellt tatsächlich. Ich bin nicht mehr diesem Zwang unterlegen wie früher, dass ich sage, okay, ich muss das jetzt alles tun, ich muss jetzt so funktionieren, sondern ich sage, nö, ich mache jetzt das, was ich tun möchte und wie ich mich fühle. Und genieße einfach das Leben ein Stück weit mehr.
Ja, das ist eine Erfahrung, die ganz viele Frauen machen nach so einer schweren Zeit, dass man sich selbst leichter an die erste Stelle stellt. Ne, gerade wir Frauen funktionieren ja oft, wenn man sich so dieses Familienkonstrukt anguckt, ne, die Kinder, der Partner und so weiter. Aber ja, ich finde das ganz wichtig, dass man mehr Selbstfürsorge betreibt, weil ich glaube, wenn es dir selbst gut geht, dann ist das ja auch für dein Umfeld viel leichter.
Absolut. Ich meine, da muss ich aber auch sagen, das war nicht so einfach, ne? Weil wenn du dich dein Leben lang immer um alles und jeden kümmerst, dann weißt du am Anfang, oder ich wusste am Anfang tatsächlich nicht, wie ich das jetzt machen soll, dass ich mich um mich kümmere.
Ja, Wahnsinn.
Was wollte ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Das ist schon schwierig. Aber ich habe tatsächlich immer wieder Hilfe von der Familie bekommen, gerade von meiner Nichte her, die dann immer gesagt hat, Tantchen, hörst du jetzt mal auf? Lass das einfach. Guck jetzt nach dir. Mhm. Los, geh fort, mach Urlaub. Also die hat das schon immer wieder so mich hingepiekt. Und auch jetzt in der Situation, wo ich bin, ich habe beschlossen, einen komplett neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Mhm. Das heißt, ich werde hier weggehen und möchte runter an den Bodensee ziehen. In eine kleine, schöne Mietwohnung und dann einfach wirklich das Leben anfangen, genießen.
Wow. Würdest du sagen, dass du diese Entscheidung nicht getroffen hättest, hättest du jetzt die Diagnose nicht bekommen?
Ganz sicher nicht.
Also es ist schon etwas, was dir der Krebs gebracht hat, oder?
Definitiv ja. Also hätte ich den nicht, würde ich immer noch in der Pflege sein, immer noch in diesem Jesch drin.
Ja.
Ja, Zeitmangel, schlechtes Gewissen teilweise, den Anforderungen nicht alle Genüge zu können und immer wirklich alles so hinzukriegen, dass es den Menschen dort wirklich richtig gut geht.
Ja, so im Funktionsmodus,
Absolut. Und es ist halt auch ein großer Druck, aber nicht von außen, sondern von einem selber.
Ja.
Weil man wirklich möchte, dass es den Menschen gut geht, dass sie ganz viel lachen, dass sie einfach noch eine schöne Zeit haben.
Ja.
Ja. Da war ich immer noch so ein bisschen in diesem Hamsterrad. Mhm. Und aus dem bin ich halt jetzt raus.
Aber wie schön, du hast ja eben schon gesagt, dass es dir so gut tut, so über den Bodensee zu schauen. Also das ist ja, das klingt ja total toll, was du davor hast.
Ja, man muss aber auch dafür geeignet sein, weil der Bodensee hat natürlich im Herbst auch sehr viel Nebel, regnerischer Nebel. Ich liebe das, ich bin ein Herbstkind. Und alle haben mich für Gaga gehalten, als ich gesagt habe, ich fahre im Herbst, also war ich dort unten nach der zweiten OP und habe da wirklich mit dem Kaffee geschnappt, habe mich an den See hingesetzt, der war voll mit Nebel und habe beobachtet, wie der langsam nach oben geht und die Sonne durchkommt. Und mir kriegt es einfach Ruhe und Kraft. Kann aber nicht jeder. Also andere werden schwermütig dadurch.
Ja, aber für dich ist es ein Kraftort und da ziehst du jetzt hin. Das ist total schön.
Ja, dazu habe ich mich jetzt definitiv entschlossen, ja.
Liebe Brigitte, gibt es etwas, was du vielleicht noch der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest? Irgendeine wichtige Erkenntnis, die du in der Zeit gewonnen hast?
Ja, also ich hätte das schon. Also auf alle Fälle, guckt nach euch. Kontrolliert auch immer wieder mal die Innenseite eurer Schamlippe. Wenn da irgendwas Auffälliges ist, dann geht zum Arzt. Lasst euch nicht abschmettern, wie noch nie gesehen, wird schon nichts sein und nur, wir könnten ja mal probieren. Wenn da Unsicherheit besteht, lasst einen Abstrich machen. Besteht einfach darauf. Dieses Recht habt ihr. Wenn ihr in eine Laser-OP gehen solltet, dann wirklich kann ich dieses Flamizin, das ist diese Silbersalbe, wirklich empfehlen. Oder die Zinkoxid-Emulsionssalbe, 25%, die tut auch richtig gut. Oder eben die vom Heilpraktiker, dann die Mirfolan-Heilsalbe. Die kann man jederzeit drauf machen. Und wenn ihr wollt, sechste Heilung eben vorher und nach den OPs, hochdosiert das Vitamin C und Magnesium über Infusionen euch geben lassen. Es gibt ja auch manche Hausärzte, die es noch machen oder eben beim Heilpraktiker. Und wenn ihr sowas habt und ihr habt Fragen und wisst selber nicht mehr weiter, ich habe hier vor Ort einen Pflegestützpunkt. Das sind alles Menschen, die mal in der Pflege gearbeitet haben und sind speziell ausgebildet. Und die helfen wirklich bei allen Fragen. Also sei es jetzt Einstufung, Pflegegrad oder wie gehe ich im Krankenhaus um? Was muss ich mit der Krankenkasse machen? Brauche ich eine Reha? Wie mache ich diesen Antrag? Also die helfen da wirklich bei allem. Und die sind auch anwesend. Also nicht nur am Telefon, da macht man einen Termin, die kommen nach Hause und da wird in Ruhe gesprochen, ohne Zeitdruck. Und das finde ich richtig toll. Also mir wurde da sehr dadurch geholfen.
Ja.
Einfach auch dieses Gespräch mit diesen Menschen, die wirklich ja auch diese Hintergründe haben, dass sie sich damit auskennen. Die sind auch sehr empathisch und das finde ich richtig klasse. Und da gibt es überall was. Also ihr müsst einfach nur eingeben im Internet Pflegestützpunkt und dann den Ort, wo ihr seid oder den größeren Ort. Ich habe auch mal geguckt in NRW, Düsseldorf zum Beispiel, heißt es Pflegewegweiser. Und Pflegestützpunkt gibt es auch im Kreis Unna oder Pflegestützpunkt Haus der Nobitas. Das ist in Essen. Also es gibt überall solche Stützpunkte, wo ihr wirklich richtig Hilfe bekommt und Tipps.
Ja. Ja, also das finde ich auch ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, dass man Hilfe annehmen darf. Und gerade in solchen Bereichen, wo es darum geht, irgendwelche Anträge auszufüllen, ne? Viele Frauen oder viele Menschen, die in so einer schweren Zeit sind, die haben oft gar nicht so richtig den Kopf dafür frei, sich das alles ja selbst herzuleiten und sich selbst zu informieren und so weiter. Und da kann es ja wirklich sehr, sehr hilfreich sein, wenn man da Menschen an der Seite hat, die einen dabei unterstützen.
Absolut. Bei den Pflege Antrag, also wegen Pflegegrad, habe ich erstmal allein gemacht, weil ich ja dachte, ich komme ja von daher, ich habe ja Ahnung. Mhm. Nee, hast du in dem Moment nicht, weil du sitzt da als Betroffener und da sitzt dir ein fremder Mensch gegenüber und der eben nicht wirklich gefühlsvoll ist, weil er das nicht da sein darf. Ne? Mhm. Er muss ja da ganz in seinem Ding drin bleiben. Dann ging das Ganze halt mal komplett schief. Mhm. Und als der Pflegestützpunkt dann dabei war, die hat immer sofort eingegriffen, wenn mir die Tränen kamen oder ich nicht mehr weiter wusste. Mhm. Und dadurch habe ich dann tatsächlich einen Pflegegrad bekommen.
Ja.
Also wie gesagt, es hilft unheimlich, wenn da einfach ein Mensch an der Seite ist, der mit dir gesprochen hat, der alles weiß und der dann wirklich eingreift, wenn du dich selber nicht mehr weiter weißt.
Ja, ganz großartiger Hinweis. Liebe Brigitte, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns hier im Podcast geteilt hast. Wenn die ein oder andere Hörerin gerne den Kontakt zu dir aufnehmen würde, dann meldet euch gerne bei mir. Ich stelle dann den Kontakt her. Und wenn du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, gerne noch weitere Geschichten zum Thema Krebs hören möchtest, dann hör auch gerne mal in den Podcast der lieben Kendra rein. Krebs als zweite Chance heißt der. Und ja, dir, liebe Brigitte, wünsche ich alles, alles Gute, also insbesondere für deinen neuen Lebensabschnitt. Und bleib gesund.
Vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute und danke, dass ich meine Geschichte erzählen konnte. Und ich hoffe, dass ich ein Stück weit ein ganz kleines bisschen Mut machen konnte für alle anderen Betroffenen.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.